Block, der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 421. Heute befassen wir uns mit dem ersten Draft bei WWE. Wir reisen zurück zum 25. März 2002 und der ersten Brand Extension von Raw und SmackDown. Wieso, weshalb, warum, das werden wir euch heute im Podcast erklären. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wer das fragt, ist dumm. Der sitzt in der anderen Leitung, das ist der David Kloß von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo, aber jetzt machen wir einen Versuch, mal schauen, ob du mitmachst. Olaf ist.
Nein, das mache ich nicht.
Schade.
Wer nämlich die Folge Raw schaut, wo der Draft stattgefunden hat, der wird einen sehr, ja, ich sag mal, einen sehr catchy Chant bekommen haben, oder David?
Ja, es war auf jeden Fall eingängig, melodisch. Und ich glaube, Vince wird das nicht vergessen, was er ist.
Genau das. Ja, wir wollen heute auf jeden Fall über den Draft vom Jahr 2002 sprechen, der erste Draft. Und wir wollen vor allem auch so ein bisschen ergründen, was ist da wirklich passiert. Was ist auch der Unterschied zur Präsentation heute, zur Darstellung heute? Und ja, was war die Bedeutung damals? Und in welchem Zustand befand sich WWE, als das damals losging? Davon natürlich immer noch der Hinweis, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei. Es läuft ja gerade der Draft bei WWE, da werden wir uns nächste Woche ausgiebig mit befassen. Kai und ich werden uns dann die Roster von Raw und SmackDown nach dem Draft anschauen. Am Mittwoch wahrscheinlich werden wir dann einen kostenlosen Roster-Check zu Raw hier veröffentlichen und dann am Sonntag dann im Wochenend-Podcast knöpfen wir uns SmackDown vor und machen da den Roster-Check, wie ausgeglichen sind die Roster und wie gut sind die gelungen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dann noch unser Bonusmaterial gerne hättet, wie zum Beispiel Head-to-Head, was ich jetzt zuletzt mit Markus Holzer gemacht habe, wir haben demnächst die Helden aus der zweiten Reihe über Daphne, die ja leider viel, viel, viel zu früh verstorben ist. Wir haben eine Classic-Review mit der Mella demnächst an den Start, das haben wir jetzt ja zuletzt online ein bisschen ausklamüsert, ob ihr da Lust drauf habt, ob wir da Lust drauf haben, No-Holds, Bart und so weiter und so fort. Es ist Anfang des Monats, unterstützt uns da gerne, damit wir hier dieses wunderbare, tolle Programm so für euch weitermachen können. So. Und David, jetzt kommen wir mal hier ans Eingemachte. Der erste Draft bei der WWF damals noch. Der WWE war es ja erst ein bisschen später. Man ist hier mitten in dieser Übergangsphase. Der 25. März 2002, bei Raw fand damals der Draft statt. Und der Rest des Drafts, man hat hier nur 20 Picks gehabt, der fand einfach mal auf WWE.com statt. Beziehungsweise WWF.com natürlich. Ich finde das so schön, das fühlt sich wie so eine Zeitreise an. Nicht nur, dass Raw die große Flagship-Show ist, sondern ja, das Internet ist jetzt ein neuer heißer Scheiß, du.
Ja, wir haben jetzt eine Webseite, da könnt ihr gucken, da gibt's dann Nachrichten. Hoch, schöne Zeit. Und anschließend könnt ihr so Knuddels und MySpace. Da geht's ab. Ja, es war schon eine besondere Zeit. Also der Monday Night War war Geschichte. Und die große Frage war ja dann auch, ich glaube, nicht nur von Fanseiten, sondern auch von WWE-Seite, was machen wir jetzt? Und ich glaube, darunter steht ein bisschen diese ganze Idee von den Draft, weil man hat halt keine Konkurrenz mehr. Und Konkurrenz belebt das Geschäft, vor allen Dingen die Ratings. Also war der Grundgedanke dahinter, wir brauchen irgendwie eigene Konkurrenz. Und so kam die Idee.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Marke WCW, die war natürlich jetzt auch nach dem Monday Night War tot. Also man hatte ja zwischendurch mal die Idee gehabt, Mensch, mit der Marke könnte man ja eine eigene Show starten. Das war ja tatsächlich mal so ein Gedanke, den man gehabt hat, dass Raw wird die WCW-Show, SmackDown wird die WWF-Show. Das hat man jetzt komplett ad acta gelegt, weil einfach die WCW war tot, es gab kein Interesse mehr daran und trotzdem hatte man ja einfach dieses große Talent, diesen großen Talentpool, das große Roster aus den vielen WCW und ECW-Stars und irgendwo musste man damit hin und man hat eben festgestellt, dass sich auch innerhalb des Rosters Unruhe breit gemacht hat, die Leute waren nicht zufrieden, weil natürlich können nicht alle auftauchen im TV und natürlich können dann auch nicht alle die Topverdiener sein. Und zugleich, David, das ist auch ganz interessant, hat man ja auch gemerkt, dass nach dem Monday Night War und dem endgültigen Ende des Invasion Angles, dass dann auch die Quoten runtergegangen sind. Also man war so ein bisschen aus dieser Euphorie, die wir vorher gehabt haben, die war ein bisschen vorbei. Die Attitude-Ära verliert langsam an Drive und wir kommen jetzt in eine neue Ära.
Ja, es waren ja auch nicht nur die Ratings, sondern auch die Buy-Weights. Also halt die Verkaufszahlen von den Pay-Per-Views. Und das war halt damals das, womit man am meisten Geld gemacht hat, mitunter. Und das ging halt Stück für Stück nach unten. Also die Tendenz hast du halt gesehen. Du musstest handeln. Du hast halt gesehen, Ich würde es halt vergleichen ein bisschen mit einer Serie, wo du einfach so ein großes Highlight hast, darauf fieberst du hin, dann hast du dieses Highlight, aber die Serie muss weitergehen. Da musst du als Schreiber dir überlegen, wie kriegen wir es wieder hin, das Interesse nicht aufrechtzuerhalten, sondern neu zu entfachen. Und ich glaube, das war halt das Schwierigste. Und ja, es war eine Zeit des Umbruchs, irgendwas musste passieren. Und der Draft war eigentlich meiner Meinung nach etwas sehr Mutiges, weil gab es das eigentlich so schon mal bei Wrestling? Weil ich kannte das nicht.
Nein, natürlich, das gab es nicht beim Wrestling. Deswegen, das war was anderes. Drafts kennt man ja normalerweise vom Football zum Beispiel, wo Drafts stattfinden. Und das war ja auch das Ziel hierhinter. Ne? Man wollte Raw und SmackDown als eigene Shows promoten, mit eigenen Chefs dahinter. Und die beiden, die clashen.
Und eine Sache, ganz, ganz wichtig, weil das gibt es heutzutage nicht mehr. Antipathies zwischen den Brands.
Ja.
Und zwar massiv. Also das wurde, darauf wurde gesetzt und das war halt auch die Kernidee dahinter. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand zu War gehört und sich als War-Wrestler fühlt und er muss zu SmackDown gehen, dann ist man halt richtig sauer. Und man will auch gar nicht dahin. Dann ist das so, oh nee, einer von denen. Also diese Karte hat man massiv ausgespielt.
Genau. Und es hatte alles mit einem sich verändernden Markt und sich einem verändernden Produkt zu tun. Die WWF hat sich geändert, nicht nur, weil in kurzer Zeit dann aus der WWF die WWE geworden ist. Wir kennen die Geschichte mit dem Konflikt mit dem World Wildlife Fund. Auch da sind natürlich dann ganz viele verschiedene Namensänderungsvorschläge irgendwie im Beratungsraum der WWF damals durch die Gegend gegeistert. Unter anderem WWFE war wohl einer der Vorschläge, der aufgekommen ist, also World Wrestling Federation Entertainment. Und teilweise hat man auch versucht, es gab auch Vorschläge anscheinend, wonach der Begriff Wrestling damals schon aus dem Namen verbannt werden sollte, also gerade aus der Marketingabteilung und aus den Filmen. Bereichen von der WWF damals hat man gesagt, nee, mach nur Entertainment, weil da können wir alles sein. Wir können viel größer sein, aber letztlich hat man dann eben einfach WWE daraus gemacht. Aber das spielt zu dem Zeitpunkt jetzt noch keine Rolle, sondern wir haben aber hier eine ganz klare Entwicklung im Markt. WWF ist der eindeutige Player hier und dann gab es eben auch am 18. März von Linda McMahon die Pressekonferenz, wo dann gesagt worden ist, so, es wird eine Brand Extension geben. Und auch der Begriff Brand Extension ist ja was Eigenes. David, kannst du dir erklären, warum man nicht beispielsweise sowas wie ja, Show Extension oder Program Extension daraus gemacht hat?
Ich glaube, man wollte diese Trennung der beiden Konkurrenten deutlicher machen. Also das ist zumindest für mich die Erklärung, weil es waren halt wirklich zwei Brands. Ich muss mal kurz ein bisschen vorspringen zeitlich, mental, in meiner Zeit. Ich nehme es vorweg, ich habe die Draft immer geliebt, aber mit der Draft verbinde ich halt immer eine Zeit, ich würde sagen 2003, 4, 5, 6, also dem Bereich. Und da war es halt wirklich auch so, das weiß ich auch noch in den Internetforen, bei den Fans, es gab die War-Fans und die SmackDown-Fans. Es gab ganz wenige, Olaf ist natürlich eine Ausnahme, die beides gleich mochten. Und ich glaube, Brand Extension heißt einfach nach außen hin kommuniziert, es sind zwei verschiedene Produkte. Die auch sich unterscheiden sollen. Also nicht nur farblich, sondern halt nach und nach hat man ja auch inhaltlich ein bisschen eine Trennung gemacht. Ich glaube, eine Brand Extension ist für mich, eine Show Extension hört sich halt für mich an, von wegen so, ja, hier ist Show Nummer 1 und der zweite Teil ist da. Aber es sollen ja die Shows für sich stehen.
Und vor allem der Begriff Brand stammt nicht aus dem Wrestling, sondern der Begriff Brand stammt halt aus der Wirtschaft. Coca-Cola ist eine Brand und Disney ist eine Brand und, weiß ich nicht, heutzutage Apple ist eine Brand.
Eine teure Brand.
Genau. Aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Und man will hier quasi zeigen, das ist nicht nur Entertainment, sondern das ist hier ein echter Konflikt zweier großer Marken, die wir hier unter dem Dach WWF haben. Und das war der Gedanke dahinter. Man wollte da wirklich ja diesen Markengedanken auch kreieren. Und den wollte man in den Mittelpunkt setzen. Und natürlich ging damit einher, dass es auch gewisse Regeln gab natürlich. Und eine der Regeln war, eigentlich sollten sich die Roster von Raw und SmackDown natürlich nicht vermischen, außer bei den Big Four Pay-Per-Views, also bei WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series und dem Royal Rumble. Eigentlich sollte man die Wrestler voneinander getrennt halten, sodass man wirklich nur, keine Ahnung, wenn du der Fan vom Undertaker bist, dann musst du SmackDown schauen. Und wenn du Fan von Stone Cold Steve Austin bist, dann musst du Raw schauen.
Und bei den Beispiel. Großen gibt's dann den Zahltag, wenn alle zusammen gucken.
Genau. Ist natürlich ein kleiner Bruch damit drin, ne? Und im Gegenzug gab es dann eben reine Raw- und SmackDown-Pay-Per-Views, was aber auch dafür gesorgt hat, natürlich, dass man mehr Talent gesehen hat als Zuschauer, aber natürlich, die großen Namen hast du natürlich dann wirklich nur bei diesen Big Four gehabt. Das hat auch dafür gesorgt, dass teilweise die Buy-Rates weiter runtergegangen sind. Das ist auch schon ein Risiko, was man hier gegangen ist. Wir werden auch gleich noch kurz über die Ratings bei Raw und SmackDown sprechen. Auch da hat man es gemerkt, dass die Brand-Extension und der Draft, der dann durchgeführt worden ist, dafür gesorgt haben, dass die Zahlen runtergehen, David. Also war das hier so ein bisschen, ja, wir riskieren was und hoffen, dass wir dann im Nachgang was dabei herauskriegen?
Ja, ich glaube, der Plan war halt, uns ist bewusst, dass die Zahlen erstmal runtergehen werden, aber es war ein langfristig angelegter Plan. Und ob es sich halt ausgezahlt hat, muss jeder für sich wissen. Die Ratings waren zumindest in den Jahren danach weiterhin ordentlich, nur die Buy-Rates, die waren vor allen Dingen das Problem, gerade bei den nicht so großen Pay-Per-Views. Das war halt teilweise echt Schmerzgrenze. Man war mutig, also man war immer noch in diesem Flow von der Attitude-Zeit, dass man generell mutige Entscheidungen getroffen hat. Und ich gebe zu, ich mochte diesen Split sehr gerne. Also ich habe damals mit meiner Frau das Wrestling immer geguckt. Wir waren beide War-Fans und wir haben auch wirklich die Draft jedes Jahr live geschaut. Lief auf Sky, das war mal schön, musste man einen Wecker stellen. Weil das war was sehr Spannendes. Und wenn du als War-Fan mitbekommen hast, einer von deinen Lieblingen ging zu SmackDown, warst du echt pisst. Umgekehrt war aber es ein sehr schönes Gefühl, wenn halt irgendwie einer deiner Favorites von SmackDown zu War ging. Ich kann verstehen, warum die Zahlen runtergehen, weil halt einfach du hast weniger Stars. Andererseits hat es aber wirklich diesen Vorteil, den wir ja heutzutage weniger haben. Du hast sehr viele Gesichter gesehen, die sonst keine Chance gehabt hätten, beim Pay-Per-View dabei zu sein.
Ja.
Also es hat halt Vor- und Nachteile. Wirtschaftlich hat es sich nicht ausgezahlt, aber ich mochte die Zeit.
Man muss dazu sagen, dass diesen klaren, die klare Trennung von Raw und SmackDown bei den Pay-Per-Views, die erfolgte erst ein bisschen später. Also das war dann erst.
Ja, aber das war die Schlussfolge daraus.
Genau, also das war aber schon von Anfang an eine Idee dahinter, dass man da eben diese Trennung vornimmt. Nicht, dass jetzt irgendwie falsch verstanden worden ist, dass das sofort mit quasi Einsetzen des Drafts, dass das dann schon gegeben hat, sondern das war ein ganzes Stück später, dass das dann auch wirklich so vorgekommen ist. Das war dann eher Richtung 2003, 2004, wo dann die ersten ja wirklich Raw-only, Smackdown-only Pay-Per-Views hier über den Äther gegangen sind. Und ich muss sagen, ich habe das immer gehasst. Das sage ich jetzt mal so ganz ehrlich, weil
ich wollte dich schon fragen.
Ja, ich mochte das nie so wirklich. Also ich war immer sehr froh, wenn ich die ganzen großen Stars auf einmal gehabt habe. Also der erste klassische Pay-Per-View übrigens, wo ja nur das Raw-Roster zugegen gewesen ist, war damals Insurrection, also aus England. Und dann auch dann, das war 2-2, das war schon im Mai. Aber dann der nächste war dann erst das nächste Insurrection, 2-3. Und danach geht dann wirklich die richtige ja, Brand-Extension auch bei den Pay-Per-Views los, nämlich mit Bad Blood im Jahr 2003. Und David, Preisfrage, Bad Blood 2003, wer stand im Main-Event?
Ich weiß es nicht.
Triple H gegen Kevin Nash im Hell in a Cell und es gab Goldberg gegen Chris Jericho.
Fantastisch. Ja, ich kann verstehen, also ich gebe zu, ich habe früher auch oft geflucht, weil da waren auch oft Matches dabei, auf die ich mich nicht freute. Aber man war halt wirklich, ich weiß, du bist eine Ausnahme, aber es war in den Foren wirklich so, dass es gab diesen Split bei den Fans.
Ja, ja.
Es gab kaum dieses, ja, ich guck beides, sondern einfach, man hat schon beides geguckt, aber man war klar ein Fan für eine Seite. Ich weiß sogar noch, dass es damals so weit ging, dass wenn die Hausshow-Zahlen rauskamen in Deutschland, dass die Fans sich gegenseitig angemacht haben, von so, ja, War zieht halt mehr Zuschauer, ist ja interessanter in Deutschland als SmackDown und so. Es war eine andere Zeit, aber ich finde Das fehlt mir jetzt ein bisschen, weil jetzt ist für mich alles zu harmonisch, alles gleich. Aber dieser Kontrast, man hat das ja wirklich, also wie gesagt, es ist jetzt nicht diese eine Draft-Sendung, sondern im Laufe der Jahre hat man das halt immer weiterentwickelt. Du hattest wirklich dann auch die Tatsache, dass du zwei Brands hattest, die sich anders anfühlten oder die eine andere Art Programm lieferten. Bei War hattest du halt wirklich diese großen Stories eigentlich immer und die großen, ja nicht Stars, sondern einfach die Big Men waren halt da, primär auch da. Da war oft Drama. Und bei SmackDown war eigentlich immer das bessere Wrestling. Das klingt jetzt halt blöd, aber es war halt wirklich so. Du wusstest bei den Pay-Per-Views eigentlich vorher, okay, bei SmackDown, das wird wrestlerisch besser und bei War, das wird irgendwie dramatischer. Mhm. Und ich mochte das, weil ich konnte halt so selber entscheiden oder ich hatte so einen Grund, beides zu schauen. Genauso muss man auch sagen, hat das ja auch dazu geführt, dass wir Gesichter hatten. Wenn wir gleich zu den Picks kommen, The Rock, wenn du an SmackDown denkst, ist das erste, was du denkst, ist The Rock.
Klar.
Der stand für diesen Brand. Und andersherum war Stone Cold, das war War. Ja. Genauso wie ein Undertaker für mich, als er halt zu SmackDown gegangen ist, wurde größer, weil er hat dann irgendwann diesen Brand getragen, als Rock weg war.
Genau. Also der Undertaker ist ja hier erstmal zu Raw gewechselt und dann später zu SmackDown gegangen. Aber wir müssen auch noch mal so ein bisschen hier die Vorgeschichte um das Drumherum so ein bisschen erklären, weil wir haben ja auch eine ganz interessante Konstellation, was die Chefs hinter den beiden Brands hier angeht. Weil es ist ja auch was Neues, dass wir quasi zwei Besitzer haben. Und die beiden waren sich hier im Verlauf der ganzen Geschichte. Also Ric Flair ist im vergangenen Jahr, also nach der Survivor Series, zurückgekommen. Und die beiden waren sich nie als Besitzer von WWE einig. Ric Flair hat ja quasi die Anteile von Shane McMahon und Stephanie McMahon übernommen und ja, war jetzt hier Teilhaber an der ganzen WWF. Und dann gab es, wie gesagt, die Fehde mit Vince McMahon. Die beiden waren sich spinnefeind, die haben sich gehasst bis zum Blut. Das hat man dann auch beim Royal Rumble gesehen. Und im Nachgang hat Ric Flair dann eine Fehde mit dem Undertaker gestartet. Aber eigentlich hätte er hier nicht antreten wollen. Überhaupt, WWF wusste, als Ric Flair zur Promotion gestoßen ist, gar nicht, ob der als aktiver Teil wieder zum Roster zustoßen würde. Naja, Ric Flair ist damals davon ausgegangen, dass er nicht mehr wrestlen würde. Es hat nicht allzu lange gedauert, bis er es dann wieder getan hat. Wir kennen das. Auf jeden Fall war hier das Problem, dass eigentlich hat das WWF Board of Directors Ric Flair untersagt, hier anzutreten, solange er eben noch der Teilhaber an der Promotion ist. Und er musste quasi seine Anteile an der WWF an McMahon abgeben, um das Match gegen den Undertaker bei WrestleMania zu bekommen. Das hat er gemacht und hat dann das Match auch bestritten, hat das Match auch, wir kennen die Streak, verloren. Und eigentlich wäre Vince McMahon jetzt nach WrestleMania der volle Teilhaber, also der Vollbesitzer quasi an der WWF. Ja, aber wir kennen das auch, wie das mal so ist. Schlussendlich war es dann hier so ähnlich, wie wir es damals mit dem guten Shane McMahon gehabt haben. Also dieses WWF Board of Directors hat sich die Situation um Raw und SmackDown noch mal genau angeschaut und hat sich dann überlegt, nee, also den guten Herrn Flair, den können wir doch nicht so ganz draußen lassen, aber wir teilen das ganze System jetzt auf in Raw und SmackDown und entsprechend wurden die Shows hier zugeteilt. Also man hat da auch so ein paar Winkelzüge genutzt, um eben diese Story zu erzählen. War nicht alles logisch, aber war zumindest spannend, sage ich mal. Ric Flair bekommt Raw und Vince McMahon bekommt SmackDown. Und das ist ja eigentlich auch schon kurios, weil, wenn wir ehrlich sind, eigentlich ist ja Raw das Lieblingskind von Vince McMahon. Und da könnte man eigentlich denken, Mensch, eigentlich muss ja dann der gute Vince rüber zu Raw und der gute Flair muss rüber zu SmackDown. David, kannst du dir erklären, warum man das damals andersrum gemacht hat?
Du wirst es bestimmt sachlicher erklären. Ich kann es nur emotional erklären. Man hat halt den größeren Bass genommen. Weil dadurch, dass ein Vince McMahon ist am gefährlichsten, wenn er angreifbar ist. Und wenn du ihm sein Lieblingsspielzeug nicht nur wegnimmst, sondern eigentlich das, was er kreiert hat. Durch War wurde ja WWE groß. Also das ist halt einfach, du hast zwei Sachen, wo man immer sagt, Vince ist der Schöpfer, WrestleMania und War. Und dann nimmst du ihm das weg, dann ist er bei SmackDown. Und umso mehr war ja auch emotional zumindest die Story so geführt, dass halt Vince es quasi umso mehr beweisen wollte und umso mehr sich durchsetzen wollte und halt Ric Flair zerstören wollte. Und du sagst mir sachlich, was der wahre Grund war.
Ich drehe es jetzt ein bisschen andersrum, sondern ich erkläre dir so ein bisschen, wie das quasi Backstage gelaufen ist, was der Gedanke dahinter gewesen ist. Der Gedanke war nämlich ganz einfach, nämlich genau das, was ich gerade aufgedröselt habe. Eigentlich wollte man damit SmackDown stärken. Also dadurch, dass Vince McMahon zu SmackDown gegangen ist, hat man gedacht, gut, dass Vince McMahon war so lange der böse Boss des ganzen Ladens. Wenn der jetzt rüber zu SmackDown geht, dann geht automatisch seine Autorität und seine Bekanntheit mit rüber zu SmackDown. Man wollte dadurch SmackDown stärken, ohne Raw zu schwächen, weil Raw stand schon für sich, während SmackDown ja noch eine relativ junge Show gewesen ist. Entsprechend war das der Gedanke dahinter. Und natürlich Storyline-mäßig hast du ganz recht. Natürlich hat man das da auch versucht, so ein bisschen aufzudröseln, wie du das gerade gesagt hast. Aber das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte hier noch. Und man muss ja auch sagen, auch da wieder ein bisschen Backstage-Gerede, das Spannende am Draft war ja auch, dass längst nicht alle Wrestler gewusst haben, wo sie jetzt schlussendlich landen werden, ne? Also, das ist ja auch was Vince McMahon hier forciert hat. Das war eine Angabe quasi von ganz, ganz oben. Vince McMahon hat nur bestimmten Talents gesagt, und das waren die Top-Talents, also Rock, Undertaker, Hogan, zum Beispiel, denen wurde gesagt, wo sie jetzt schlussendlich landen werden. Aber alle anderen Talents, die dann hier, wir sehen es ja dann in der Raw-Episode, die dann hier in diesem Raum sitzen und darauf warten, dass die Entscheidung kommt, die haben es wirklich erst da erfahren.
Chris Jericho,
ja, ganz, ganz kurz.
Beim Taker, wusste er das eigentlich?
Ja.
Okay.
Der Taker wusste es. Chris Jericho schreibt in seinem Buch, dass er, der war ja nicht im Draft drin, weil er ja an dem Abend noch ein Match bestritten hat, nämlich an der Seite von Stephanie McMahon gegen, Quatsch, nicht an der Seite, es war ein Three-Way, also Stephanie, Jericho und Triple H im Three-Way um die Undisputed Championship. Und weil er an dem Tag noch ein Match bestritten hat, war er nicht mit im Draft, genauso wie Triple H. So. Und er war dann Teil dieses Supplement-Drafts, mehr oder weniger, der dann über die Homepage gelaufen ist. Und er sagte, ja, er musste eigentlich dann nach dem Match, musste er sofort los und Richtung nächster Event fahren und konnte deswegen nicht einfach mal so eben auf die Seite gehen. Und ist dann zu den Mitarbeitern gegangen. Also, Leute, sagt mir doch, wo wrestle ich denn jetzt überhaupt nächste Woche oder beziehungsweise ab 1. April 2002, wo es richtig losgeht, wo wrestle ich denn? Und die haben alle gesagt, so, nee, frag Vince oder guck halt auf die Website. Und Chris Jericho sagt in seinem Buch wortwörtlich, er hat mitbekommen, wo er künftig wrestelt, zu dem Zeitpunkt, wo es die gesamte Welt mitbekommen hat.
Ja, das ist ja mal was Spannendes. Ich meine, du siehst es ja auch bei manchen Reaktionen, das war einfach nicht so gespielt, sondern, oh, fuck, ich bin jetzt weg. Manche sind ja auch noch privat miteinander befreundet oder sind Teams. Und auf einmal ist der Splitter. Und einfach bist du woanders.
Wobei man sagen muss, das ist ja so eine Urban Legend, dass die Dudleys auch nichts davon gewusst hätten. Das stimmt laut Bruce Pritchard so nicht ganz. Also, denen hat man wohl im Vorfeld schon so ein paar Ideen an die Hand gegeben. Da hat man wohl mal gesagt, Mensch, wollen wir es nicht mal probieren quasi? Wir haben Ideen für euch als Einzelwrestler, aber man hat denen auch noch nicht gesagt, dann findet der Split statt, sondern
ja, aber ja. Zum Beispiel Lita wird gedraftet.
Ja.
Und Matt wusste es dann erstmal nicht. Komme ich da hinterher oder nicht?
Ja.
Und, ja. Ja, das ist. Ich finde diese Regelung eigentlich sehr cool. Es ist halt gemein, aber für den Zuschauer ist es halt schon spannend, wenn du halt das Gefühl hast, es wirkt echt.
Ja, das ist übrigens genau die Denke, die Vince McMahon auch hat. David, herzlichen Glückwunsch.
Ich bin wie Vince. Ich möchte auch so viel Geld haben.
Es ist wirklich so. Er hat dann seinen Mitarbeitern gegenüber gesagt, Bruce Pritchard gegenüber gesagt, er will diese authentische Reaktion haben. Er will nichts Gespieltes, sondern er meinte, das sieht man dann eben auch an den Reaktionen der Wrestler, dass das echt ist in dem Augenblick. Und deswegen ist ein Großteil des Rosters im Unklaren gelassen worden, was hier passiert. Und das ist anscheinend bis heute so geblieben. Also Fightful hat berichtet, dass die mehrfach vor dem Draft angefragt hätten, wer weiß, wer wo hingeht. Und die haben immer Absagen bekommen und haben gesagt, nein, die Wrestler wissen alle nicht, was da passiert und wo sie hingehen würden. Also das ist was man aus dem Urdraft noch mit übernommen hat. Und das finde ich schon heftig, ne? Also die TV-Sender haben wohl auch nur zum Teil was mit davon mitbekommen.
Andererseits muss man halt sagen, hat es auch die Spannung rausgezogen. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wir haben das immer live geschaut. Und ich war schon in den ganzen News-Dingern drin. Aber eins muss man sagen, zu den Drafts gab es, zumindest in den ersten Jahren, es gab keine Dinger, die durchgesickert sind. Du wusstest wirklich.
Spoiler und Leaks quasi.
Genau, du wusstest erst in dem Moment, wenn die Show da war, wenn der Draft kam, ob was passiert oder nicht, ob jemand wechselt oder nicht. Und das war mega spannend.
Klar, absolut im Unklaren gelassen. Wenn selbst die Wrestler im Unklaren gelassen worden sind, wenn du die Gruppe der Mitwisser quasi so klein wie möglich hältst, also da wird ja dann auch, je kleiner diese Gruppe ist, umso weniger werden die Klappe aufmachen, weil sie genau wissen, dann kommt Vince um die Ecke und dann bist du im Zweifel deinen Job los.
Ja. Genauso schlimm, wie wenn du niest.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall hier die Geschichte hinter dieser ganzen Geschichte. Eigene Konkurrenz erzeugen, zugleich auch zwei Shows promoten, zwei Shows darstellen können, dann auch die Möglichkeit haben, mehr Talent zu präsentieren. Auch das ist wichtig, auch für den Terminplan, wie wir schon angesprochen haben. Also da können sich auch die Wrestler ein bisschen erholen zwischendurch, müssen nicht mehrfach die Woche wresteln. Und du kannst eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, was du schon angesprochen hast, David, man kann zwei Touren starten, man kann, das eine Roster geht nach hier, das andere Roster geht nach da, man kann damit auch Geld verdienen und das war natürlich auch ein Aspekt, den man hier nicht unterschätzen darf und dann kommen wir doch mal hier so ein bisschen in Richtung Draft und dieser Raw-Episode vom 25. März 2002, weil das war eine ganz besondere Ausgabe, weil da fand der Draft statt, aber nur die ersten 20 Picks. Und es gab natürlich auch einige Ausnahmen von der ganzen Geschichte. Ich habe gerade schon gesagt, Chris Jericho, der war nicht dabei, genauso wie Triple H. Genauso war Jazz nicht dabei, weil sie die amtierende WWF Women's Championship
Championess.
Die amtierende, genau, amtierende Women's Champion gewesen ist. Und die konnte auf beiden Shows auftauchen. Die hat später ihren Titel verloren. Deswegen ist sie dann bei Raw gelandet. Stephanie McMahon, gleiches Prinzip wie Chris Jericho und Triple H. Und jetzt wird's richtig geil. Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve Austin wurde als Freelancer hier behandelt. Und die Begründung finde ich fantastisch. Nämlich, weil in seinem Vertrag eine Klausel steht, dass er sich aussuchen könnte, in welcher Brand er denn sein würde. Und da muss ich ja mal sagen, Steve Austin ist ein ganz schöner Fuchs, oder?
Ja. Er weiß, wie man Kohle macht, ne?
Naja, ja, vor allem
ist auch für die WWE ganz spannend eigentlich auch gewesen.
Nein, der gute Steve Austin, der war ja, der ist so clever. Wohlgemerkt, wir sprechen jetzt über den Kayfabe-Charakter Stone Cold Steve Austin, nicht über den echten Stone Cold Steve Austin.
Das ist ja der, also der fiese, der so Typ, clever, der mit den Trucks rumfährt und mit Bier um sich schießt und so.
Genau. Aber der hat den, wir haben gesagt, das ist der erste Draft und die erste Brand Extension. Und der hat schon Jahre, bevor es das überhaupt gab, hat der sich schon eine Klausel einbauen lassen. Wenn mal sowas passiert, du, dann bin ich Freelancer.
Ja, nur der wusste das halt. Free Agent. Das ist Stone Cold, der wusste alles. Ja,
finde ich fantastisch.
Ist also, eine Sache muss man noch sagen bei diesem Draft, was du halt heute nicht mehr hast. Früher gab es dann nur so und so viele Titel. Und wenn du einen Champion tradest, tradest du auch den Titel zu dir.
Ja.
Und das ist halt was nicht zu unterschätzendes.
Absolut. Ja, es hat dann eben auch die Wertigkeit der jeweiligen Brand und des jeweiligen Rosters natürlich ausgezeichnet. Der amtierende Champion, also der Undisputed Champion, der ist zu diesem Zeitpunkt noch bei beiden Shows aufgetreten. Das soll sich ja später auch ändern. Dann, als Brock Lesnar den Titel gewonnen hat, dann ist Brock Lesnar bei SmackDown geblieben mit dem Belt. Und dann gab's ja bei Raw, damals dann unter der Leitung von Eric Bischoff, der hat ja dann die World Heavyweight Championship an Triple H ausgehändigt. Und dann war der Champion. So, ganz einfach macht man das dann. Also Steve Austin finde ich halt witzig. In Wirklichkeit war der ja nicht zugegen beim Draft, weil der damals suspendiert gewesen ist. Er ist ja nach Hause gegangen.
Das darf keiner wissen. Aber sie haben es gut verpackt, sagen wir mal so rum.
Ja, also sie haben es natürlich Trademark und es passt ja auch gut zu dem Charakter, dass der halt, dass man das offen gelassen hat. Stone Cold Steve Austin war neben The Rock der größte Star, den die Promotion gehabt hat. Und das hat man dann eben offen gelassen und hat dann gleichzeitig eine Story gehabt für die nächsten Wochen. Schlussendlich ist er zu Raw gegangen. Wenig überraschend. Ja. Das stand auch nie zur Diskussion übrigens, also dass Austin zu diesem Zeitpunkt zu SmackDown gehen würde. Also das war von Anfang an klar. Aber wir gehen mal so ein bisschen die Show durch, weil das ist ja auch eine historische Sendung und da wollen wir auch mal so ein bisschen drauf eingehen. Ja, David, ich habe schon angesprochen. Main Event, Triple H gegen Jericho und Stephanie McMahon im Triple Threat um die WWE Undisputed Championship. Ungewöhnliches Ding. Und wir haben hier auch das gute alte Thorn in Your Eye Theme gehabt zum Start von Raw. Da kommen doch nostalgische Gefühle auf, oder?
Ja, da hatte die Musik noch ein bisschen Schmackes. Ich finde generell, ich meine, später wurde noch ein anderes Match angesetzt. Von den Namen her liest sich die Matchcard fast wie ein Pay-Per-View. Da haben sie halt einfach mal alles rausgeballert, was noch irgendwie ging, was halt natürlich gut begründet war nach dem Motto, ey, das letzte Mal noch mal alle zusammen. Also können wir es jetzt machen. Und für mich als Zuschauer, der sich das jetzt noch mal angeschaut hat, war das halt schon so, ich habe mich auf den Main Event gefreut. Ja, ich weiß, Steph ist da drin, aber du weißt, wenn die McMahons irgendwo drin sind, oh, Fehde, da passiert irgendwas. Und ja, von den Namen her war das halt einfach großartig, auch genauso wie halt, dass du NWO drin hattest, Hogan, du hattest Rock the Wrestle, du hast einen IC-Weltkampf. Also, die haben wirklich alles versucht, die Show so attraktiv wie möglich zu machen, um Ratings zu erzielen und nochmal so einen letzten Buzz, bevor sich halt die Wege trennen. Die Idee fand ich gut. Ich fand auch erstmal mit der Musik, natürlich Entrance, das ist eine schöne Sache. Ich freue mich, ich möchte wieder sowas haben, nicht so Theme Songs wie bei NXT. Ich fand im Übrigen sehr cool, wie die Show gestartet hat. Dass die halt so gar nicht normal gestartet ist, von wegen, ja, jetzt hier direkt Action, sondern nee, erstmal gab es eine Ansprache und das wirkte dadurch, von Linda war das ja.
Ja.
Die dann halt wirklich so, wie soll man sagen, ein bisschen so wie so ein Präsident das gemacht hat, wirklich ganz offiziell sachlich, aber dadurch wirkte das auf einmal so, oh, warte mal, hier passiert gerade irgendwas. Das ist anders. Das ist gerade richtig real und das ist Business. Und das fand ich sehr gut vom Ansatz her.
Ja. Und sie hat auch gleichzeitig damit natürlich die Spielregeln erklärt, die ich gerade schon so ein bisschen geäußert habe. Ne? Also da gab es ja diese kurze Pressekonferenz, mehr oder weniger aus dem WWF-Studios in Stamford, Connecticut, wo es auch gesagt worden ist, es gibt 20 Drafts heute, 10 für Raw, 10 für SmackDown. Der Rest wird per Lotterie auf WWF.com abgehalten. Und dann eben die besagten Sonderpositionen hat sie aufgeführt. Und dann erst ging es wirklich los mit der Show. Und da konnte man ja auch schon sehen, dass die Bühne ein bisschen anders dekoriert gewesen ist. Nicht nur mit einem anderen Aufbau insgesamt, sondern vor allem auch mit dem Podium. Und das Podium sollte ja dann im Verlauf noch eine wichtige Rolle spielen, weil dann kamen immer wieder Ric Flair und Vince McMahon raus, manchmal auch beide gleichzeitig, und haben da eben ihre Draft-Picks bekannt gegeben. Aber den Anfang macht hier erstmal ein Match, und das ist Taz gegen Mr. Perfect. Boy, oh boy, wir haben letztens noch über den Plane Ride from Hell gesprochen. Also Mr. Perfect hier noch mit der Company, kurze Zeit später entlassen und dann auch leider viel zu früh von uns gegangen. Aber ja, also die beiden hier nochmal in Action zu sehen, fand ich auch witzig.
Ja, ich wusste gar nicht mehr, dass Mr. Perfect zu dem Zeitpunkt noch da war.
Doch.
Also das war, nee, war wirklich einfach so, oh, das war ja noch die Zeit. Und dann hat sich das wieder gerüttelt und der Test war der richtige Partner. Man muss allerdings sagen, das Match hat ein bisschen gezeigt, wohin die Sendung gehen wird. Das Match ging keine 2 Minuten.
Ja, stimmt.
Und daran musste man sich dann gewöhnen, weil das hat sie halt durchgezogen.
Ja, also Matchzeiten enorm kurz. Hier war es dann so, dass Mr. Perfect immerhin seinen Perfect Plex zeigen konnte, aber am Ende hat dann Taz per Taz Mission hier gewonnen. Interessant, das ist eines der letzten Matches von Taz. Taz ist dann ja bei SmackDown zum Color-Commentator geworden. Und da gab es tatsächlich auch im Vorfeld des Brand Split, der Brand Extension, ja, so eine ganze Liste mit Leuten, die diese Position einnehmen können. Und da gehörten dann unter anderem auch Wrestler wie Farouk, Raven, D'Lo Brown und auch Stevie Richards dazu. Und am Ende war es dann eben Taz, weil andere wollten das nicht, andere haben den Verantwortlichen nicht gefallen. Finde ich ganz spannend. Und Taz war ja damals auch jemand, der aufgrund seiner Nacken- und Rückenprobleme dann ja auch kürzer treten musste. Und entsprechend hat er sich dann da in der Rolle gut eingefunden, weil er das ja auch gut konnte einfach. Hier noch kein Draft, aber man nimmt uns hier im Verlauf der Sendung immer wieder Backstage. Wir sehen jetzt hier Ric Flair mit Arn Anderson und Vince McMahon in ihren War Rooms. Und auch im Verlauf sehen wir immer wieder das komplette Roster, wie sie dann ja im Locker Room sitzen und auf ihr, ja, auf ihr Schicksal warten, was sie da ereilen wird. Und ja, David, wie war das hier gerade mit den Superstars?
Ja, das ist ja ist nicht unbedingt wie Krieg, aber es war halt ein bisschen für einen Fan was Seltenes, was du gesehen hattest, weil damals hast du halt immer noch ein bisschen an die Gimmicks geglaubt und Co., ein Kayfabe. Und da saßen halt alle nebeneinander. Und das war halt egal, ob Heel oder Face oder sonst was. Und alle saßen da und haben auf diesen großen, das war kein LCD-Bildschirm, aber diesen großen Röhrenbildschirm geschaut. Und es war komisch. Es wirkte halt anders als Fan, als du es eigentlich kennst. Und das ist eigentlich, ja, heute, wir kennen das alles. Jede Doku, wir wissen, wann sich wer die Fußnägel schneidet und so. Aber damals kanntest du das ja nicht. Also die Wrestler so halt, Anführungszeichen, normal. Klar hatten die Kleidung an, aber es war halt irgendwie, wenn du so in den Raum geschaut hast, da war auch verdammt viel Star-Power.
Also hier war es ja erstmal so, das war erstmal noch ein kleiner Ausschnitt zu Vince McMahon, der seine Pläne gemacht hat, und Ric Flair und Arn Anderson, die sich hier gemeinsam beraten haben, gesehen haben. Dann ging es ja dann Richtung Werbung, und da wurde ja dann auch schon gesagt, Vince McMahon, Mr. McMahon, wird hier gleich seinen ersten Pick machen, weil, auch das finde ich relativ logisch, muss ich sagen. Also der Draft und die Extension an sich, so mittellogisch, aber das ist hier in der Woche, hat es einen Cointoss gegeben. Und den hat Vince McMahon gewonnen, deswegen hat er den Number One Pick.
Aber kann ich dich was fragen?
Frag mich was.
Die beiden, die haben ja richtig auf ihren Schreibtischen unendlich viele Papiere gehabt und Hefter und Co. und Masterpläne, sondergleichen. Was steht denn da alles drin? Also eigentlich brauchst du nur ein Blatt, wo die Liste mit den Namen draufsteht, aber die hatten ja Ordner ohne Ende.
Ja, natürlich, das ist wichtig. Da steht dann Win-Loss-Ratio, Trainingsverlauf und keine Ahnung was. Und bei Vince war ja auch, da war ja unter anderem Kurt Angle ja auch mit dabei, ne? Also der hat ja auch eine tragende Rolle gespielt. Nein, keine Ahnung, das war Deko.
Aber es sah auf jeden Fall gut aus, weil es wirkte ein bisschen so, Rick hat es ja auch richtig gesagt, wir haben nicht nur einen Plan A, wir haben auch einen Plan B, weil keiner wusste, wen pickt der, nimmt uns einen weg, dann reagieren wir anders. Und ja, Spannung war da.
Genau, und Vince McMahon macht seinen ersten Pick für SmackDown. Und David, wer ist es?
Es ist der Mann, der so gut kochen kann. Es ist Zwock. Und Zwock, einfach, ich werde nie vergessen, er sitzt halt hinten rum, in der letzten Reihe, Kamera halt drauf und er steht drauf und du denkst einfach nur so, das passiert gerade nicht wirklich. Also das weiß ich noch, dass ich das damals geschaut habe, weil das einfach der größte Name war und du hast halt gedacht, ja, Dwarf wird schon nicht so heftig, dass es jetzt direkt so losgeht, aber nein, du nimmst einfach den größten Namen, Zwock. Ja, sagen wir, ziemlich angepisst, steht auf. Man hört die Musik. Ich finde im Übrigen gut, was sie dann gemacht haben, bei den ersten Wrestlern, die so präsentiert wurden, dass die halt eine eigene Statistikboard hatten mit den Theme, ja, mit den Bildern von sich. Das wirkte halt direkt wertiger. Und dann kam Zwock raus, wurde natürlich gefeiert. Und da kam halt ein Promo-Duell, was auch auf YouTube zu finden ist, was ich mir sehr oft anschaue. Was du aber gerne erklären darfst, weil ich möchte keine Schimpfwörter verwenden.
Ja, Vince McMahon hat hier erstmal seine Autorität klargestellt. Ne? Er hat gesagt, ich hol The Rock zu SmackDown, das passt ja auch. Das ist ja The Rock's Show und SmackDown ist der Begriff von The Rock. Und du hast richtig gesagt, David, wenn man so eine Show beginnt wie hier, dann haust du direkt erstmal die größten Namen raus und das war eben dann The Rock. Aber Vince McMahon will hier erstmal klar machen, dass das kein Walk in the Park ist. Also es wird keine lustige Angelegenheit bei SmackDown für The Rock werden. Also erstmal keine Dinge mehr, die hier in andere Dinge Ärsche gesteckt werden. Es gibt keine Beleidigung mehr, kein gar nichts.
Und kein das, it doesn't matter what your name is.
Genau, also alle Catchphrases werden erstmal verboten und natürlich zieht sich Vince McMahon damit den Hass der Zuschauer auf sich und er will dann schon die Halle verlassen und The Rock will dann noch mal so die schönsten Momente von Raw Revue passieren lassen, Rock and Sock Connection und ja und weißt du noch, als ich damals das Gesicht von Vince McMahon in den gigantischen Hintern von Rikishi gesteckt habe? Eigentlich war das bei SmackDown, aber ist egal.
Ist egal.
Ne? Und naja, und dann, David, kommt genau das, was du eingangs schon versucht hast. The Rock ermutigt dann die Zuschauer, die Vince McMahon pausenlos als Arschloch titulieren, ermuntert sie dann noch dazu. Und nicht nur, dass dann die Chants immer lauter werden. Er sagt dann hier, wenn der eine Block hier, der ruft You are und die andere Seite ruft an Asshole. Und dann.
Und nicht nur einmal, weil Vince, ja, der muss das öfters hören, damit er das versteht. Und dann
genau
macht The Rock das einfach. Die Crowd macht es mit. Und wir nehmen es vorweg, die Crowd hat es jedes Mal gemacht, wenn Vince rauskam. Ja. Und das hat einfach Spaß gemacht zuzugucken, weil Vince kann halt einfach eines verdammt gut doof gucken.
Ja.
Und das passt halt super. Das hat Bock gemacht.
Er wurde ja auch von Mal zu Mal wütender eigentlich.
Ja. Aber er wollte ja auch einfach die von der Bühne stürmen, von wegen dann halt nicht.
Ja. Nein, das war witzig. Das war witzig und die beiden haben ja auch Chemie zusammen. Ne? Das sind zwei der besten Mic-Worker, die wir zu der Zeit und auch wahrscheinlich aller Zeiten haben. Und das haben die super dargestellt hier. Und das war ein starker Einstieg. War ein relativ langes Segment, was wir hier gesehen haben, aber es war ein starker Einstieg in die Show. Dann gibt's wieder Werbebreak, und dann wurde schon vorher angekündigt, jetzt ist Ric Flair dran. Und Ric Flair holt sich jemanden für Raw, der eigentlich ein großer Feind von ihm gewesen ist, mit dem er nämlich noch bei WrestleMania 18 im Ring gestanden ist. David, er holt sich den Undertaker.
Der auch super erfreut war, dass er zu ihm wechselt. Ja. Das war super mimik. Das war halt aber auch, ja, du hast ja richtig gesagt, The Rock ist halt so ziemlich der größte Name und Undertaker halt auch. Und da hast du halt einfach so das passende Pendant. Wenn du schon mir The Rock wegnimmst, dann nehme ich halt einfach Undertaker. Und in dem Falle war ja auch ein bisschen die Marschroute, Entschuldigung, hab ein bisschen gebraucht, von dem Ganzen, dass eigentlich egal ist, mit wem man verfeindet ist, notfalls nehme ich auch Feinde in mein Boot, Hauptsache ich bin stärker als du.
Ja.
Und das hat sich ja durchgezogen. Und ja, Undertaker ist halt einfach großer Name ohne Ende. Und da wissen wir dann schon mal, jo, Wege haben sich getrennt und eigentlich ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir geht es bei War auch ein bisschen darum, wer ist eigentlich der Sieger von den beiden Brands? Und hier war es ganz klar 1-1. Weil mehr, so kannst du nur mit einem Mann ausgleichen, das ist Undertaker.
Oder Steve Austin, der aber nicht zur Wahl stand.
Genau, der nicht zur Wahl stand. Also hast du wirklich nur einen Undertaker und okay, 1-1, mal gucken, was dann kommt.
Ja, und hier ging es dann nämlich erstmal weiter mit einem weiteren Backstage-Segment. Da stürmt nämlich Kurt Angle in das Büro von Vince McMahon in den War Room und beschwert sich auf seine, ja, etwas weinerliche Art und Weise. Hey, warum hast du denn nicht mich als erstes genommen?
Ne? So süß.
Ich bin doch der Richtige, ne? Und du hast meine Gefühle verletzt und so. Und ja, dann kommt aber auch der Undertaker rein und sagt so, dass du hast mir doch versprochen, dass hier was anderes passieren würde. Du hast gesagt, ich werde nicht zu SmackDown gehen. Und was ist denn jetzt, was ist denn jetzt hier Phase? Was passiert hier? Naja, und Vince McMahon sagt dann, hey, keine Sorge, ich mach das wieder gut, und dann verzieht sich der Undertaker wieder. Und
vorher droht er ihm noch.
Ja.
Halte dich ja an dein Versprechen, sonst. Mhm. Wissen wir Bescheid.
Genau. Und man lässt die Situation erstmal noch offen. Also sowohl die mit Kurt Angle als auch die mit dem Undertaker. Auch da Cliffhanger. Also das, was man heutzutage selten macht, macht man da sehr clever. Und wir gehen gleich zum nächsten Match über. Ein 2 Minuten langes Tag-Team-Match.
Ja. Uiuiui. Ein schönes Match, wo die Entrances länger dauern als das Match selber.
Genau. Booker T und Christian treffen auf Diamond Dallas Page und Edge. Also die Namen, die man damals gehabt hat, oder? Crazy. Und das einfach so ein Wegwerfmatch, was man hier gesehen hat.
Aber es war auch nicht wirklich gut. Also von den Namen her, Matchansetzung grandios, aber das Match war halt einfach nur, ja, 2 Minuten, macht mal irgendwie was und dann können wir weitermachen.
Ja, genau. Also das da ging es ja auch nicht darum, dass die dass das große Wrestling irgendwie da gewesen wäre, sondern da ging es einfach nur ganz kurz und knapp darum, dass hier ja ein bisschen Zeit gefüllt wird, wenn man ehrlich ist. Und die Draftpicks standen ja im Vordergrund. Am Ende haben dann hier Booker T und Christian haben gewinnen können. Aber also über die Matches brauchen wir gar nicht groß zu sprechen, weil die sind eigentlich fast alle relativ uninteressant. Also die späteren sind schon ein bisschen besser, aber diese ersten Kämpfe, die sind nicht besonders aufregend.
Aber Moment, jetzt wollte ich mal vorwegnehmen. Ja. Jetzt fängt für mich zum Beispiel der Draft an, auseinanderzufallen, von der Umsetzung her. Weil Vince hast du jetzt immer in diesem Office. Er hat ja wieder das Segment mit Kurt.
Ja.
Aber Wick kommt raus, um anzukündigen. Also die wechseln jetzt gerne. Also Ric Flair ist deutlich öfter am Mikrofon. Und vieles passiert Backstage. Und wo es anfangs wirklich so war, okay, einer kommt raus, kündigt an. Dann wird der Wrestler dargestellt, alles klar. Dann der Nächste kommt raus, kündigt an, wen er nimmt. Und jetzt wurde es für mich irgendwie immer pointierloser, oder wie nennt man das?
Unpointierter.
Ja, genau so. Einfach ohne diesen Impact. Also es kam teilweise so in so einen Satz mit rein.
Mhm.
Und das hat mich mega gestört. Also ich konnte mich einfach nicht mehr erinnern, wie das umgesetzt wurde. Aber in dem Moment, wenn er redet ja wieder mit Kurt und so weiter und hey, komm, eigentlich bin ich nicht Nummer 2, ich bin Nummer 1, du musst mich nehmen, weil na, und er hilft ihn ja auch, gibt ihm ja auch Tipps. Und dann nimmt er Kurt Angle, aber halt ohne rauszukommen. Und das hat mich super gestört. Wie ging's dir dabei?
Mich hat's tatsächlich gar nicht so gestört, weil ich finde, dass das so schön, also man hat ja mit beiden Charakteren hier, mit Vince McMahon und Ric Flair, hat man ja so Geschichten erzählt und man hat ja auch so ein bisschen so die emotionale Lage mit den beiden mitverfolgt. Und ich fand das ganz gut, weil du hast eigentlich bei Vince gemerkt, dass er so ein bisschen überfordert auch ist, dass er sich auch hier hat von Kurt, er hat sich ja zweimal bequatschen lassen von Kurt Angle. Einmal, dass Kurt Angle die Nummer 2 ist und dann, jetzt greife ich mal ein bisschen vor, im nächsten Segment bequatscht Kurt Angle ja auch, dass Vince McMahon Chris Benoit als Nummer 3 nehmen sollte.
Ja, und weil Ric Flair niemals die NWO nehmen würde.
Genau.
Aber genau das macht er dann.
Genau, das war dann nach dem Pick 2, also nachdem Kurt Angle selber gepickt worden ist, kommt Ric Flair dran und der pickt einfach mal die komplette NWO. Was ich auch geil finde, dass die NWO einfach als komplette Gruppierung geht, aber andere Tag-Teams gesplittet worden sind.
Ja, beim Draft ist alles erlaubt. So gesehen kannst du halt einfach sagen, so dirtiest player in the game und so, hat er klug gemacht.
Ja, also Bruce Pritchard, klare Empfehlung übrigens hier für den Podcast von Bruce Pritchard über den Draft. Er ist ein bisschen verzweifelt, weil wir haben dann versucht, Vince McMahon in der Planung dieser ganzen Veranstaltung, haben versucht, ihm so ein bisschen Logik beizubringen. So, hey, wir können nicht auf der einen Seite Tag-Teams splitten und auf der anderen Seite dann ganze Tag-Teams draften. Das macht keinen Sinn. Das ist warum sollte denn die NWO jetzt als komplettes Team nehmen und warum nicht einzeln? Und dann sagt Vince McMahon ganz einfach, ja, das ist die NWO. Da, wo der eine hingeht, da gehen die anderen auch mit hin. Punkt um.
Dasselbe gilt auch für Billy und Chuck.
Ja, aber die waren ja Tag-Team-Champions. Da kann man es ja noch so akzeptieren, dass man dann die Tag-Team-Champions nicht splittet.
Ja, aber ich fand es halt dahingehend schwierig, weil ich hätte zum Beispiel Baba und Divan hätte ich dann lieber vorher einzeln gemacht und dann Billy und Chuck. Aber es war halt ein bisschen komisch. Du hast halt einmal ein Tag-Team gesehen, ja, sind Titelhalter. Und du gehst davon aus, weil du denkst halt, okay, wenn man da ein ganzes Team nimmt, nimmt man jetzt immer Teams. Und auf einmal nimmt man dann Singles-Wrestler und das war halt schwierig. Mit der Story, ich kann das verstehen. Also, was man da erzählt hat mit Kurt und Vince, fand ich immer richtig gut. Auch später mit dem IC-Belt. Das war eine gut erzählte Geschichte, hat Spaß gemacht. Aber ich fand es halt immer komisch, dass man halt das nicht gemacht hat. Okay, besprecht euch, und dann die Entscheidung. Jetzt komm kurz raus und sag sie. Das hätte ich halt cooler gefunden, einfach. Oder dass zumindest beide irgendwie gleich das machen. Aber es ist eh, vom Tempos her ist das eine sehr komische Ausgabe, wenn es um die Drafts geht.
Das stimmt. Also, wir kommen auch gleich an einen Punkt, wo es quasi, das ist wie beim Uno-Spielen, ne? Also, so ein bisschen, da werden die Namen miteinander gekloppt, bis zum geht nicht mehr. Aber wir können jetzt schon mal festhalten, also bei SmackDown Pick 2 Kurt Angle, bei Raw der zweite Pick die komplette NWO, die übrigens damals, nicht vergessen, da war Hogan schon raus aus der NWO, das war X-Pac, Scott Hall und Kevin Nash. Also, die drei waren das. Und dann Pick 3 für SmackDown war dann Chris Benoit. Und da, nur um mal festzuhalten, dass es schon immer so gewesen ist, dass man bestimmte Logiklücken innerhalb der Erzählweise gehabt hat. Chris Benoit war hier noch verletzt mit einer Nackenverletzung und ist erst Monate später zurückgekommen. Aber David, wo ist er zurückgekommen, obwohl er bei eigentlich hier bei SmackDown hätte landen sollen?
Bei War.
Genau.
Aber du kennst die WWE-Logik. Fans vergessen alles, was war.
Genau, das ist halt wirklich so. Das hat Vince McMahon anscheinend auch damals gesagt. So, ja, nee, Raw braucht Chris Benoit zu diesem Zeitpunkt. Der soll jetzt darüber gehen. Aber der war doch zu SmackDown gedraftet. Ach, das haben die doch alle wieder vergessen.
Ja, man kennt sie ja, die Fans.
Ja.
Vergessen alles.
So ist es. Und tatsächlich hat WWE, beziehungsweise WWF ja hier zu dem Zeitpunkt noch diesen Draft und die Bindung an die entsprechende Brand anfangs nicht so 100% ernst genommen, sondern hat da die Wechsel auch durchaus zugelassen. Wir haben es gerade angesprochen. Also beispielsweise ist ein Chris Benoit dann bei Raw zurückgekommen, ist dann aber kurze Zeit später gewechselt und erst Monate später gab sozusagen ja so ein Ende der Transferperiode und dann hat man gesagt, ab sofort sind keine Wechsel mehr möglich und da ist man dann auch, wie auch bei den Pay-Per-Views dann im späteren Verlauf, eher all-in gegangen, war da ein bisschen konsequenter. Aber so 100% hat man das nie so genommen. Also es ist damals, das war nie so 100% mit der Bindung zu den Brands. Es ist eigentlich genauso, wie wir es jetzt heutzutage auch haben. Es folgt daraufhin ein kurzes Damenmatch, Trish Stratus gegen Ivory. Sieg für Ivory per Stratusfaction, Bulldog, 2,5 Minuten. Müssen wir nicht drüber reden, wenn man ehrlich
Push-ups
ist.
Push-Ups haben gewonnen.
Ja, und jetzt bist du wieder dran, David, weil was? Vince McMahon kommt raus und es gibt die Chance. Vielleicht ist er auch deswegen nicht rausgekommen, David, weil er Angst vor den Chance hatte.
Nein, Quatsch. der liebt sowas doch. Moment, Chris Benoit haben wir jetzt doch.
Genau.
Aber dann ist doch erstmal Flair dran gewesen.
Flair hat hier die NWO.
Aber er hat doch dann Kane genommen, oder nicht?
Ah, ich habe Kane vergessen.
Wie kannst du Kane vergessen, Mann? Der Mann kommt aus dem Feuer. Heißer Typ.
Richtig, ich hab Kane vergessen. Der fehlt mir in meinen Notizen. Richtig, genau. Flair hat noch Kane gepickt. Und danach ist Vince wieder mit seinem vierten Pick dran. So, jetzt.
Ja, Vince hat dann halt den allmächtigen Hulk Hogan gepickt. Was natürlich eine große Nummer ist. Aber interessanter, das fand ich gar nicht so interessant. Interessanter fand ich den Pick dann anschließend von Flair. Weil das war dann RVD. Und dabei war das Interessante halt eher, dass halt Ric Flair mit diesen suffisanten Grinsen halt darauf hinwies, dass er ja Titelträger ist.
Ja.
Und da war das erste Mal, dass halt eigentlich, glaube ich, dem Publikum auch klar wurde, oh, warte mal, der Titel wechselt ja auch.
Ja.
Und das fand ich wiederum, also Hogan kam auch übrigens nicht raus, deswegen ging der Pick bei mir ein bisschen unter. Aber das mit RVD und diesen Grinsen dabei von Ric, das war schon eine Hausnummer.
Auch dass dann, wie gesagt, dass da der Titel mitwechselt, der Midcard-Titel wechselt mit. Genau das muss man hier auch nochmal betonen. Also man spielt hier ganz offensichtlich mit diesem Ungleichgewicht der Titel immer wieder. Im späteren Verlauf hat man das ja ausgeglichen, hat dann zum Beispiel 2003 den US-Titel eingeführt als weiteren Midcard-Titel, sodass jede Show einen entsprechenden Midcard-Titel hat. Im späteren Verlauf haben dann auch beide Shows einen Tag-Team-Titel gehabt und so weiter und so fort. Aber zu dem Zeitpunkt hier hat man dieses Ungleichgewicht als Storyline benutzt, um die Motivation von Flair und McMahon darzustellen. Und das finde ich ganz spannend.
Ja, und du hast auch zwei Storys dadurch weitererzählt. Du hattest dann mit Kurt Angle, der ja dann sagte, hör mal, Kollege, Vince, ich hole dir den Titel wieder, bau auf mich, ich mach das schon. Und dann sagt Vince, alles klar, ich vertraue dir, du holst den Titel wieder. Und anschließend fand ich das lustig, als er zu sich selber sagt, ja, vielleicht wäre er doch Nummer 1 gewesen. Das fand ich sehr süß. Aber vor allen Dingen erklärt es halt den nächsten Pick von Vince. Weil er hat halt Billy und Chuck genommen, die er eigentlich sonst nie genommen hätte, was du ja weißt. Aber die hat er ja genau deswegen genommen, warte mal, den Titel sichere ich mir schnell.
Ja, Das ist ja genau das, was ich auch gemeint habe. Vince ist sich unsicher und er lässt sich da von sowohl von Flair als auch von Angle, der lässt sich von allen Seiten beeinflussen und ist eher, der reagiert eher, als dass er selber agiert. Und das finde ich eine spannende Art und Weise, wie man hier den McMahon-Charakter darstellt. Wir haben noch ein kurzes Rededuell, beziehungsweise eine kurze Promo Backstage gehabt mit Hogan und The Rock. Und die beiden sagen, hier, wir verlassen Raw, wir gehen beide rüber zu SmackDown. Aber wenn das hier das letzte Mal Raw ist, dann wollen wir auch noch mal Gas geben. Dann gibt's jede Menge Catchphrases, die sich da gegenseitig um die Ohren ballern. Und es gibt ein Handicap-Match zwischen Hogan und The Rock auf der einen Seite und der NWO auf der anderen Seite. Ja, warum auch nicht. Ja,
muss man auch nicht gesehen haben. Das waren 5 Minuten, wo die letzten 2 Minuten eigentlich nur daraus bestanden, Fanservice zu machen.
Ja. Und X-Pac, der hier dann am Ende seine Kollegen mit dem Stuhl rettet, weil da sieht das ganz düster aus für Hall und Nash. Da gab es einen Rock Bottom unter anderem gegen Kevin Nash und es gab auch einen Leg Drop. Und dann macht am Ende Kane den Save hier für die Babyfaces und ja. Das war's. Ja, NWO gewinnt auf jeden Fall.
Ist auch irrelevant. Es ging eigentlich nur darum, welche Drafts kommen als nächstes.
Genau. Also die Matches hier, die spielen keine große Rolle. Deswegen können wir die auch relativ fix überspringen. Ja, David. Und dann kommt nämlich dieser Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Wir sehen Ric Flair und Vince McMahon backstage und inklusive Schubserei dann auch im weiteren Verlauf. Aber das ist das, was ich gerade meinte mit, das ist wie beim Uno-Spielen so ein bisschen oder beim Quartett-Spielen. Jetzt wird's hektisch, weil die beiden geraten hier in Streitgespräch und picken einfach mal, ja, jede Menge Wrestler hintereinander.
Ja, da kam eine, zieht zwei Karten nach anderen aufeinander. Also da kam erstmal Booker T zu War, dann kam, ich mache es auch schnell, weil genauso schnell war es dann halt auch.
Ja.
Da war es einfach so, ja, Booker T, ja, dann nehme ich Edge, dann nehme ich den großen Kerl, Big Show. Dann nehme ich den anderen großen Kerl, Rikishi. Alles klar, komm, passt. Beruhigt euch mal wieder. Also es ging ja wirklich
genau dumm. Ja, man wollte hier möglichst schnell auch die Picks durchkriegen. Man wollte dann auch noch mal so da das Tempo anziehen. Und die Logik war ja hier auch so, dass Ric Flair nimmt sich einen Favoriten von Vince McMahon, das ist Booker T. Und Vince McMahon sagt dann, ach, dann nehme ich halt den, gegen den Booker T bei WrestleMania noch verloren hat. Dann nehme ich Edge. Ne? Und bei Big Show und Rikishi ähnliches Prinzip. Und ja, dann wird Ric Flair noch geschubbt von Vince McMahon. Und Arn Anderson hält dann Ric Flair fest. Also hier, die Emotionen kochen hoch. Und um die Emotionen wieder ein bisschen runterzubringen, gibt es dann danach ein, ich sag's mal, Wegwerfmatch. Jeff Hardy gegen Billy Gunn. Ja,
wieder?
Ja.
Aber Billy und Chuck fand ich so schrecklich, ne? Ich fand, das war so ein schreckliches Team. Mochtest du die?
Ich fand die ganz witzig.
Oh Gottes Willen.
Ich fand Rico ich cool.
Der Rico, oh Gottes Willen. Das stimmt denn mit dir nicht?
Schreibt uns bitte mal in die Kommentare, wie ihr Rico damals fandet.
Jetzt schreibt Shaggy bestimmt, ey, Rico, hält aus der zweiten Reihe, lass mal machen.
Ich bin mir sehr sicher, dass wir das schon mal angesprochen haben. ja, also Match kann man vergessen. Ich war viel eher schockiert über die Jacken, die Hardys hier getragen haben übrigens.
Ach, das war super. Neon. Und sie haben alle 3 getanzt.
Ja, das stimmt so ein bisschen zumindest. Und dann, also hier hat Jeff Hardy gewonnen, um der Chronistenpflicht Genüge zu tun. Dann ging es zurück in den War Room von Ric Flair. Und der pickt sich hier jemanden raus. Ja, einen der gefährlichsten Tag-Team-Wrestler, die es gibt, nämlich Bubba Ray Dudley und Vince McMahon, der dann gleich rübergeschaltet wird, der, ja, reagiert wieder und er nimmt Devon Dudley
da. Das war so sinnfrei. Das war einfach nur sinnfrei. So ausgerechnet Ric Flair, der vorher die komplette NWO nimmt, so, ich nehme einen Wrestler vom Team und nimm den zweiten dann mit dem zweiten Pick. Ja, alles klar, passt schon. Schwierig. Ich meine, es war wirklich für die Fans, es ist halt ein blöder Moment, das war wieder dieses Oh, was du gerne beim Publikum hörst, wenn irgendwas Schlimmes passiert.
Ja.
Das darfst du nicht machen. Doch haben sie gemacht, aber es war halt einfach von der Logik her Grütze.
Ja, wie gesagt, das hat mir auch nicht gefallen. Ich fand die Art und Weise, wie die beiden sich dann voneinander verabschiedet haben, das fand ich ganz schön, weil du hast auch da gemerkt, dass das so ein bisschen natürlich gewirkt hat, dass die beiden hier auch gut miteinander gearbeitet haben nochmal. Ne? Ja, Dudley Boys werden gesplittet. Hat auch nicht lange gehalten. Ne?
Hat auch nicht wirklich geholfen.
Nee, wir erinnern uns dran, Devon hat ja dann das Reverend Devon-Gimmick gehabt. Leute. Bubba Ray Dudley hat ja im Prinzip sein Dudley-Boys-Gimmick weitergetragen. Und die haben beide als Singles-Wrestler hier nicht funktioniert. Bubba Ray hat ja im späteren Verlauf als Bully Ray hat er ja dann noch mal einen guten Run gehabt als Solo-Wrestler. Aber Devon hat für mich nie so 100% als Singles-Wrestler funktioniert. Und ja, das hat nur bis zur Survivor Series gehalten, dass die beiden auseinandergehalten sind. Ne?
Ja, reicht also auch.
Nächstes Match, David. William Regal, der European Champion, sollte auf Rikishi treffen, aber da kam jemand rein, den sehen wir demnächst noch wieder in Saudi-Arabien.
Ja, nur mit coolerer Frisur. Es kam rein der junge Brock Lesnar, der einfach mal sagt, ich zerleg mal alle, ich zeig mal, was für ein Tier ich bin. Jo, war er. Er sah sehr jung aus. Hatte der eigentlich schon einen Bart? Nee, dem ist noch kein Bart gewachsen. Nee. Ne? Also auf jeden Fall Brock Lesnar, einer der aufstrebenden Stars oder der aufstrebende Star schlechthin, kam dahin und wurde dann natürlich auch direkt, Ric Flair, warte mal, stimmt, da ist ja noch ein Lesnar, den nehme ich. Ja, so fühlte sich das ja für mich an.
Ja, also erstmal super beeindruckend, dass hier Brock Lesnar ja mit Leichtigkeit gegen Rikishi diesen F5 gezeigt hat. Also das war schon mal ein Ausrufezeichen. Und dann Paul Heyman war dabei. Also von daher, ja, schon okay. Und genau, dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, Ric Flair. Nee, Vince will Brock Lesnar haben.
Stimmt, er will ja mogeln.
Genau, er will ja mogeln. Und dann sagt hier, das ist meiner, ne? Meiner, ich nehme den Brock Lesnar. Und dann sagt Vince McMahon, sagt Ric Flair, nee. Du bist gar nicht dran. Ne?
Aber ich fand das so geil von Vince. War ein bisschen wie so im Kindergarten. Wenn man da sagt von mir so, ja, dafür kannst du dann die nächsten beiden haben. Genau. Das war so richtig Kindergarten-Niveau. Aber es war super.
Genau. Also, das meine ich ja, ne? Mit diesem Hin und Her, was wir dann hier gehabt haben. Und das fand ich witzig. Auch Vince war auch so ein bisschen trotzig dabei. Und ja, ne, du kannst dafür zwei nehmen danach. Das ist schon okay. Und Ric Flair lässt sich aber nicht auf den Deal ein und beharrt darauf, dass Brock Lesnar hier zu Raw kommt. Ja, auch das hat nicht ewig gehalten, natürlich. Und wir wissen, wie es dann weitergeht. Dann ist Vince McMahon wieder dran. Der nimmt sich jemanden, der hat eine genauso große Zukunft vor sich wie Brock Lesnar, nämlich Mark Henry. Ne.
Und ich liebe Mark Henry als Interviewer. Ich mag diese Promo-Segmente bei Rampage. Ja. Ich liebe das wirklich. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, aber ich mag diese Art von Interview total. Und wenn er dann am Ende sagt, it's time for the main event. Yo, bin ich dabei, nehme ich. Guter Mann, der Mark.
Es muss ja auch ein sehr sympathischer, netter Mensch sein. Und jemand, der ja auch durchaus seine Momente und seine Rolle gefunden hat, dann spätestens mit der mit dem House of Pain. House of Pain?
Nein. Ja, House of Pain, ist richtig. Ja, er hat auf jeden Fall, ist einer der Wrestler, wo irgendwie jeder, der jemals mit denen gearbeitet hat, immer positiv redet.
Ja. Hall of Pain.
Hall of Pain, Entschuldigung. Ah, nee, House of Black ist das andere gerade.
House of Pain ist eine Metal-Band, oder?
Weiß ich nicht, ich kenne House of Black momentan.
Ja, das auch. nee, aber
aber jetzt genau. Wird's eigentlich also, bei den Dwarfs unten interessant, ne? War das bei dir auch so, dass ich einfach dachte so, ja, irgendwie sind es so die Namen raus.
Genau, die großen Namen sind jetzt langsam ja Geschichte und das merkt man dann eben auch hier im Ablauf. Dann geht's erstmal wieder um die Titel, ne? Da nimmt ja Ric Flair als Nummer 9, nimmt dann William Regal, den European Champion, und dann der Punkt, wo ich mich gefragt habe, okay, ist jetzt Vince McMahon komplett drüber? Er nimmt dann als seinen letzten Pick hier in der Show, nimmt er den Hardcore-Champion Maven.
Ja, er wollte einfach den Titel haben. Das ist wie bei Billy und Chuck. Blöde war einfach nur, dass zu dem Zeitpunkt Titelträger dabei waren, die halt nicht so gut waren.
Ja.
Schwierig. Aber schlimmer fand ich das, was danach kam. Da hatte ich wirklich ein bisschen Fremdschämen.
Ric Flair nimmt Lita.
Ja.
Deswegen, David?
Weswegen? Wegen Vince Reaktion.
Ja. Yeah.
Du nimmst, jetzt denkst du an Charlotte oder so, wenn die das sich anschauen würden, die würden wahrscheinlich zu Vince rennen, denen erstmal eine Backpfeife verpassen oder so. Du nimmst eine Frau, du Volldepp, eine Frau. Und denkst auch so, ja. Das Blöde ist halt, er hat recht, weil es hat halt gar keinen Sinn ergeben. Es wurde halt nicht begründet. Ja. War einfach so, nee. Lita, ja, aber warum? Was bringt dir das jetzt? Sie hat keinen Titel. Was hast du vor? Ja, ist so.
Ja, die ist halt ein Draw, weißt du?
Ja, ich fand die super. Also ich war ein mega Lita-Fan, aber das ist halt die letzten Picks waren, also die letzten Zehner waren halt echt schwierig. Vor allen Dingen, da muss man halt sagen, haben sich Shows weiterentwickelt später, zumindest im Verlauf, war es meistens so, dass der letzte Pick ein sehr großer Name nochmal war.
Ja.
Und hier war es halt einfach so, es ging bergab, aber halt nicht mehr hoch, sondern einfach nur bergab.
Das ist richtig. Das ist wirklich ein Problem innerhalb der Dramaturgie dieser ganzen Geschichte, weil du bist quasi, also nicht ohne jetzt Lita zu nahe treten zu wollen, aber um Maven sehr nahe treten zu wollen, aber komm mal, Maven, ey. Den als letzten Pick zu nehmen.
Er hat den Undertaker rausgeworfen aus dem Rumble.
Ja, das ist auch das Einzige, was er gemacht hat. Aber du hast ja durchaus noch große Namen hier auf der Bank gehabt. Also klar, Chris Jericho kannst du nicht nehmen. Das ist jemand, ja,
aber nimm Jeff Hardy oder sowas, ey.
Ja, eben. Nimm Jeff Hardy oder nimm von mir aus Mr. Perfect oder
DDP, kannst du alles machen.
Eben.
Ja, also ich hab auch nicht ganz verstanden, warum man das so gebuckt hat. Vielleicht, weil man dachte, wir bauen die Show so auf, am Anfang kommen die großen Drafts und am Ende ziehen die Matches. Weil die Match-Ansätze, ja, muss man halt sagen, war halt schon so, du hast den IC-Belt auf dem Spiel und du hast ja halt noch den Main-Event, der halt auch reinhaut von dem Namen her.
Und auch da die Titel auf dem Spiel.
Genau, und von daher macht es schon Sinn, wenn du sagst, ja, sachlich, aber wenn du nur die Drafts siehst, ist es halt dramaturgisch, geht's halt einfach nur bergab.
Ja, das ist so. Und dann, du hast richtig gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich mit Matches hier weiter, ne? Also wir bekommen dann das Match um die IC Championship zwischen Rob Van Dam und Kurt Angle.
30 Minuten Klassiker.
Wenn du eine Null streichst, ja, eine 3-Minuten-Klassiker. Und am Ende ist es eine Disqualifikation, weil Rob Van Dam hier den Referee per Dropkick trifft und Angle den Referee quasi da in die entsprechende Position gezogen hat. Es gibt den Ankle-Lock von Angle gegen Rob Van Dam und dann greift Edge hier ein. Das mochte ich wiederum, weil das ja eine der heißesten Fäden gewesen ist, die wir dann bei SmackDown haben, David.
Ja, und Edge haben wir ja auch zu verdanken, dass wir You Suck rufen dürfen.
Ne? Und da hatte ich Bock drauf und du hast auch gemerkt, da ist die Intensität da und so und Edge dann mit dem Spear hinten dran und dann kommen die Referees und trennen
Tausende die Referees. Das war so wie bei Minions oder so, wenn die plötzlich alle rauskommen.
Genau. Ja, und dann geht's nochmal Backstage. Also, wir können erstmal sagen, Kurt Angle hat hier versagt. Er hat den IC-Belt nicht zu Vince McMahon gebracht. Wir gehen Backstage, sehen Stephanie McMahon, die sich hier bereit macht für ihr großes Titelmatch. Und wir haben auch gar nicht über die Stipulation gesprochen, die hier dabei gewesen ist. Das war ja was ja, sie sich selber ausgedacht hat. Nämlich, das ist ja so, dass wenn sie hier in dem Match gepinnt würde, dann muss sie die WWF verlassen. Und na, sie sagt natürlich, nein, ich werde die WWF nicht verlassen. Ich werde diese Halle hier als Undisputed WWF Champion verlassen. Also schon eine große Ansage, David, oder?
Ja, vor allen Dingen, es hatte halt viel Potenzial für Drama, weil zu der Zeit war sie halt eben nicht mit Triple H zusammen, sondern wollte sich ja scheiden lassen und hat sich mit Chris Jericho zusammengetan. Also hast halt eigentlich sehr viele Fragezeichen da oder viel mögliches GZSZ-Drama. Ich hatte da Bock, ich gebe halt zu, ich mag dieses GZSZ-Drama bei McMahons. Vor allen Dingen bei Steph, die halt das so überspitzt oder darstellt. Ein bisschen Fremdschämen ist dabei, aber ich habe halt schon Bock drauf gehabt auf das Match.
Ich musste auch ehrlich lachen, als sie dann im Ring stand und diese gib mir den Belt-Geste, weißt du, dieses
ja,
mit beiden Händen so um die Hüfte und dann dabei so gelacht hat, wie sie das halt so macht. Das fand ich super. Und sie spielt die Rolle halt echt gut. Und ja, wir haben Triple H hier, der mit beiden Belts in die Halle kommt und eben Chris Jericho.
Triple Threat Rules. Chris Jericho ohne Pop. Ich fand das total heftig. Ja. Der kam raus und keiner reagiert.
Ja, er war ja Heel damals.
Ja, aber es war noch nicht mal Boon oder so. Es war einfach so, jo, okay. Und bei Triple H, der kam halt raus mit 4 Litern Wasser beim Kopf. Das sah schon beeindruckend aus. Das Match, ich fasse mal kurz zusammen, ich fand das Match unterhaltsam. Jo. Das war halt so ein typisches McMahon-Match.
Ja. Ich fand's auch witzig. Ne? Am Anfang hält sich Stephanie erstmal raus. Dann gibt's irgendwann so eine Situation, wo Jericho und Triple H sich gegenseitig mit dem Belt niederschlagen und Stephanie versucht dann hier Profit rauszuschlagen, versucht beide zu pinnen, die kommen aber raus und schlussendlich ist es dann ja Triple H, der erst Jericho per Pedigree ausschaltet und dann Stephanie den Pin aufbricht und Triple H dann aber sagt, ne, du entkommst mir nicht, kleine Maus und packt sie dann am Arm, zieht sie an sich ran und zeigt dann den Spinebuster gegen Stephanie.
Die hat aber auch echt Bumps genommen, ne? Also ja, auch Clotheslines und so weiter, die Jungs haben durchgezogen. Das war schon, auch wenn sie nicht wrestlen kann, Hut ab. Sie hat damals alles investiert und die Story war gut. Zwischendurch auch mal immer Zerwürfnis mit Jericho. Was, du hintergehst mich? Nein, ich meinte das doch ganz anders. Die Ohrfeige gerade ist mir auch nur ausgerutscht.
Ja.
Passiert schon mal. Ich mochte das. Es war halt einfach so Attitude-Booking. Ein bisschen zu viel, aber es war spaßig.
Ja. Man darf nicht vergessen, dass halt eben auch Stephanie schon vor einiger Zeit, nämlich infolge des Invasion-Angles, auch schon mal aus der WWF ausgeschieden ist. Aber, ach, Schwamm drüber. Und dann gibt's hier die Na-Na-Na-Chance und Stephanie wird von mehreren Securities hier aus der Halle gebracht.
Versucht, unter den Ring zu krabbeln, hält sich am Ringpfosten fest. Das war schon süß.
Das war schon witzig, ja. Aber schon eine unterhaltsame Draft-Ausgabe, aber eine ungewöhnliche Draft-Ausgabe. Und dann, danach ging es ja dann weiter, da haben sie auch direkt gesagt, übrigens, Leute, geht auf wwf.com und schaut euch jetzt den restlichen Draft an. Da können wir auch ganz kurz noch mal durchgehen, wer da gewechselt ist. Und ich gehe jetzt erstmal einfach die beiden Roster durch. Oder soll ich immer abwechselnd machen oder soll ich alle von den Rostern auf einmal machen?
Ich glaube, mach einfach erstmal Raw durch, die letzten dann SmackDown oder umgekehrt.
Genau, also bei Raw haben wir Bradshaw, wir haben Steven Richards, wir haben Matt Hardy, Raven, Jeff Hardy, Mr. Perfect, Spike Dudley, D'Lo Brown, Sean Stasiak, oh Gott, den hatten wir damals auch, Terry, Jacqueline, Goldust, Trish Stratus, Justin Credible, auch den hatten wir damals, den Big Boss Man, Tommy Dreamer, Crash Holly, Mighty Molly. So, das war's.
Ich mochte Molly so gerne.
Wenn wir SmackDown schauen, Billy Kidman, wir haben Tajiri, den Cruiserweight Champion, also der ist auch mit drüben. Wir haben Chris Jericho, Ivory, Albert, den Hurricane, Al Snow, Lance Storm, Diamond Dallas Page, Torrey Wilson, Scotty Too Hotty, Stacy Keebler, Christian, Test, Farouk, Taz, Hardcore Holly, Val Venus und Perry Saturn. Glaubst du, dass einige sich darüber geärgert haben, dass sie hier nur beim WWF-Draft gelandet sind und dann vielleicht auch hinten dran? Also,
ja,
da sind schon so ein paar Namen dabei, die so.
Ja, total, das sagen die auch immer in Interviews. Also, es hat ja selbst ein Kurt Angle gesagt, dass er ja sogar traurig war, dass er nicht als Nummer 1 gewählt wurde, sondern als Nummer 2. Ich glaube schon, also muss man einfach mal sagen, die Draft ist halt für den Zuschauer spannend. Ich glaube, für den Wrestler ist es halt so knallhart, wie es ist. Es sagt ja auch aus, wo dein Standing ist. Das ist immer noch so.
Bisschen, ne?
Also ich finde, die Dwarfs sagen immer ein bisschen aus, wie wirst du eigentlich eingeschätzt? Selbst wenn du ein aufstrebender Star bist, der keinen Titel hat oder der noch nicht was Großes gerissen hat, wenn du irgendwie in den Shows in einem Segment gedraftet wirst, dann weißt du, oh, warte mal, die bauen auf mich. Wenn du aber dann unten drunter bist und immer weiter in der Liste nach unten gehst, wird es schwieriger. Ich weiß auch noch früher, also jetzt, Show ist ja vorbei, also kann ich ja wieder zurückgehen, ein paar Jährchen weiter. Wir haben früher alle wirklich diese Webseite besucht. Wir sind wirklich anschließend draufgegangen. Ich weiß auch noch, es gab einen Live-Ticker auch immer in den Foren. Da wurde immer aktualisiert, von wegen kam jetzt ein neuer Name raus. Ja, der nächste Name ist das. Und je weiter das ging, desto niedriger kamen die vom Standing her. Also ich finde schon, das Draft-System hat reingebracht, dass man als Fan ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen werfen konnte, wer hat welches Standing.
Ja, sehe ich auch so. Also da war eine Art Wertigkeit einfach mit drin. Die schwang da mit. Und ja, ich finde allein so heftig, dass wo Christian hier zum Beispiel gelandet ist.
Ja, oder Chris Jericho, Nummer 13.
Ja, gut, Jericho ist auf jeden Fall, dass er da in dem WWF-Draft, WWF.com-Draft landet, ist ja logisch begründet worden, dass er aber nicht der Erste ist dabei, sondern dass er hinter Billy Kidman, Billy freaking Kidman,
Steve Richards.
Ja, ne, also, nee, macht halt gar keinen Sinn. Und wie gesagt, auch Christian, der hier an Nummer 45 landet.
Ja.
Ne, also hinter Stacy Keebler, hinter Scotty Too Hotty, Torrey Wilson Terry. What the hell? Keine Ahnung.
Ja, Vince halt.
Bitte?
Vince halt. Also, aber das hat sich ja auch ein bisschen durchgezogen, auch wenn er Heavyweight Champion war und so weiter. Er hat ja bei WWE nie dieses Standing gehabt. Und eigentlich ist es schon stimmt. So der typische, ja, der kommt in der Webseite dann vor.
Ja, aber das ist schon sehr weit hinten.
Ja, natürlich, es ist super weit hinten. Also ich glaube, da ist auch manchen Wrestlern das Herz in die Hose gerutscht wahrscheinlich.
Ach ja. Ja, aber das war auf jeden Fall der erste Draft. Und wir haben dann hier eben Raw und SmackDown, die eigene Wege gehen. Um Raw mit Leuten wie dem Undertaker, mit der NWO, mit Kane, mit Rob Van Dam. Und SmackDown mit eben The Rock, Kurt Angle, Chris Benoit, theoretisch, der dann doch zu Raw gegangen ist, dann Hulk Hogan. Was ich spannend finde, ist die Position der Tag-Team-Champions, dass hier für eine gewisse Zeit wirklich der Tag-Team-Title exklusiv bei SmackDown gewesen ist.
Ja, ich mochte das. Also ich mochte es, als wenige Titel da waren, vor allen Dingen, weil du dir halt dann so, wir haben das ja gerne so Dream-Matches, die wir uns booken. Damals hattest du das, als dieser Split da war, von wegen, dann beim nächsten Dwarf, vielleicht kommen halt die dann rüber und dann könnten die den Titel holen. Ich fand das cool.
Also es hat hier echt auch eine Zeit gedauert, bis das dann hier passiert ist. Also das finde ich ganz merkwürdig. Also sie haben dann im späteren Verlauf haben dann die Un-Americans, also Christian und Lance Storm, haben sich dann den Titel geholt. am 29. Juli 2002 und haben dann den Titel mit zu Raw geholt. Und das hat dann dafür gesorgt, dass wiederum bei SmackDown ein eigener Titel kreiert wurde.
Ich mochte das auch ehrlich gesagt bei den Pay-Per-Views, wenn halt außerhalb des Splits dann doch Teams aufeinander trafen und dann der Titel gewechselt ist zum anderen Brand. Ja, das gab es.
Das mochtest du.
Ja, ich mochte das total. Das war, ich weiß nicht, wir haben eine mega Spannung draus gezogen bei diesen Pay-Per-Views-Ansetzungen, wenn dann so Titel oder Roster gegen Roster, aber dann ging es halt um Titel, da war es wirklich von wegen, oh, warte mal, da geht es nicht nur um Sieg, sondern da geht es darum, wo sehen wir den Titel die nächste Zeit.
So, jetzt sind wir aber durch hier mit dem Draft und wir haben so ein bisschen die Geschichten zusammengefasst. Jetzt so vom Start weg, wenn du so die Draft Lottery, die hier anschaust und die ganze Umsetzung, die wir hier haben, jetzt auch mit dem Fachwissen und dem Hintergrundwissen, was wir jetzt hier haben. Wie achtest du die Umsetzung? Weil eins ist klar, also wo wir uns heute über Logiklöcher und über Inkonsistenzen beschweren, also die gab es hier auch zuhauf, wenn man ehrlich ist. Und für die Wrestler war es ja auch alles andere als einfach. Du hast es angesprochen. Beziehungen, Freundschaften, die einfach auseinandergerissen worden sind, weil Vince das so wollte im Prinzip.
Ja, es ist halt, wenn du bei WWE bist, ich meine, damals wusste man das halt nicht, aber mittlerweile weißt du es ja, okay, mittlerweile nicht mehr, aber es gab mal eine Zeit, wo es wirklich dieses Split gab und da gab es dieses Risiko. Ich finde, du hast bei der Show gemerkt, was sie vorhaben, aber dass sie halt, die brauchten ein paar Jährchen, bis sie den Flow rausbekommen haben, wie es am besten geht. Die Idee des Drafts finde ich super. Ich mag auch die Brand Extension, dass halt, ja, dadurch haben sich der Nachteil ist, du hast nicht so viel Star-Power bei jedem Pay-Per-View. Der Vorteil ist aber, du hast nicht immer dieselben Matches und dieselben Stars im Main-Event oder im Titelfokus oder in denselben Fäden, sondern du hast dann einfach wirklich ein Jahr lang die Leute getrennt gehabt und dadurch hattest du dann wieder Fäden, die sich frisch anfühlten. Das weiß ich halt noch, das war der riesige Vorteil für mich. Ich muss jetzt auch wieder sagen, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen, die Show war unterhaltsam. Der Draft war dramaturgisch nicht gerade gut gemacht, aber der Anfang, der gab im Grunde genommen die Richtung hin, was ich mochte. Und das hat man später verfeinert. Es gab dann irgendwann die Zeit, und das war die Lieblingszeit für uns bei dem Draft. Ich habe das wirklich geliebt und ich weiß nicht, warum man es abgeschafft hat. Da war es dann so, dass die Brands, also jeder aus einem Brand hat gegeneinander gekämpft. Also einer aus War hat gegen einen aus SmackDown gekämpft. Und wenn jemand gewonnen hat, hat dieser Brand den Pick bekommen. Und dann gab es auf den großen Bildschirm dieses Roulette, wie man denn kriegt.
Die Lotterie.
Genau, die Lotterie. Und das fand ich so gut. Das war einfach spannend. Dadurch war halt jedes Piss-Match, Entschuldigung, von Wertigkeit, weil einfach egal, wer im Ring war, es ging um einen Pick. Manchmal ging es sogar um zwei Picks. Und das fand ich super spannend. Und dann gab es halt wirklich die optische Darstellung mit diesen, da gab es immer die einzige, was halt ding, ging so schnell durch. Und das war halt super spannend. Wo bleibt es stehen? Und dann gab es immer diesen kurzen Bass. Ruhe. Und dann kam und alle sind ausgerastet. Es war egal wer, weil immer so, oh nein, oder ja. Und dann hast du dich gefreut als Fan. Also ich finde, der Draft ist eine super Sache. Mittlerweile ist aber für mich absolut wertlos geworden, sowohl von der Präsentation als auch von, es gibt ja eh keinen Split mehr.
Ja, das ist eben natürlich auch noch das Problem. Ich muss sagen, mir hat es auf jeden Fall echt viel Spaß gemacht, hier nochmal so in diese Anfangszeit des Brand Splits, der Brand Extension zurückzureisen. Also ich fand das extrem unterhaltsam, vor allem auch, weil Vince McMahon und Ric Flair hier so herrlich irgendwie miteinander interagiert haben. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Die Rededuelle der beiden und du hast eben auch gemerkt, dass die da auch Spaß dran gehabt haben und das mochte ich sehr. Mich hat es eher so ein bisschen gestört, wenn man eben weiß, dass das für die Wrestler so undankbar gewesen ist. Zumindest diese Show. Also die müssen da wie auf heißen Kohlen gesessen haben. Der Vorteil im Nachgang, haben wir schon eingangs erwähnt, ist natürlich sowas wie, dass viel mehr Wrestler viel mehr TV-Time bekommen haben. Dadurch höhere Merch-Einnahmen, dadurch höhere Antrittsgaragen. Da hast du schon auch Vorteile von als Wrestler. Aber dieser Abend und dann auch die folgenden Wochen, der Brandsplit selber trat ja erst am 1. April 2002 dann in Kraft. Also dazwischen gab es dann noch reguläre Episoden quasi, die dann mit beiden Rostern noch bestückt worden sind.
Ich möchte aber kurz was einwerfen.
Ja.
Ich kann verstehen, dass das halt unangenehm ist, weil das sehen wir aus der deutschen Sicht, aber in Amerika ist das gang und gäbe. Es gibt halt in jeder Sportart diesen Draft Day und da haben die Sportler haben da nicht wirklich was mitzureden. Da ist es halt wirklich, du erfährst am Draft Day, ist der letzte Tag, dass du zum Beispiel getradet wirst als Baseballspieler.
Das
ist halt, aber deswegen ist das also in Amerika, ich glaube, die Zuschauer denken da gar nicht drüber nach, weil da ist es halt wirklich in den Sportarten, es ist normal. Du wirst halt gedraftet. Du machst da nichts, sondern du wirst gedraftet.
Ja, aber das hier ist Wrestling.
Ja, natürlich.
Und Wrestling ist halt keine echte Sportart. Und das war eben hier was anderes. Und ich glaube, dass da sehr viele Wrestler schon mit was anderem gerechnet haben und mit anderen Umsetzungen gerechnet haben, als das hier stattgefunden hat. Also, da kann ich nur Bruce Pritchard zitieren, der da gesagt hat, dass die Leute da wirklich teils wütend gewesen sind. Und Jericho allen vorweg, der es ja auch dann niedergeschrieben hat, dass der es nicht gerade besonders toll fand, wie das hier abgelaufen ist.
Aber du hast noch eine Sache nicht gesagt. Wie stehst du eigentlich allgemein zum Draft und hast du einen Jahresbereich, wo du sagst, ey, da hat mir die Draft richtig Spaß gemacht?
Ich finde, andersrum, ich halte den Draft und die Brand Extension für ein notwendiges Übel, weil es in vielen Punkten schon Sinn macht. Ich war nie ein großer Freund davon, dass wir getrennte Roster gehabt haben, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, weil das sehr oft gerade bei den Pay-Per-Views dann im weiteren Verlauf dafür gesorgt hat, dass da auch viel Grütze dabei gewesen ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo gerade SmackDown kein starkes Roster gehabt hat und wo dann maximal die Main-Events und dazwischen mal so ein, zwei Matches wirklich gut gewesen sind, aber ansonsten sehr viel, ja, Grütze dabei war. Deswegen kann ich dir jetzt gar kein Ja sagen. Ich verbinde auch das Jahr 2-4 extrem stark mit der Brand-Extension. Aber ich weiß, dass ich das nicht besonders mochte.
Mir geht es um die Draft selber, also um diese Show.
Da bin ich, glaube ich, beide, dass ich diese Lotterie, die du gerade angesprochen hast, dass ich die auch, glaube ich, am meisten mochte und dann auch mit den ausgefochtenen Matches. Aber ich fand das hier eben so schön, weil die Besitzer von Raw und SmackDown hier so herrlich im Mittelpunkt gestanden haben. Und deswegen hat mir das hier auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, dass diese Show steht und fällt eben mit den Köpfen, die dahinter sind. Ja. Und mit den Charakteren, die dahinter stehen. Und nur dann macht das auch richtig Spaß.
Zumal man das gleiche ja nochmal probiert hat mit Shane und Steph. Und da war eben gar kein Feuer drin.
Ja, eben. Das, ne, ist dann die Moderne quasi, ne? Und wir hatten es ja später auch noch mit Eric Bischoff unter anderem. Da hat es dann auch gut funktioniert. Aber du brauchst diese Figuren, die da das dir verkaufen, dass ihnen das wichtig ist, was da passiert. Und wenn das einfach nur so ein Superstar-Memory ist, wie wir es jetzt zuletzt immer wieder gesehen haben, dann hast du eben ein Problem. Dann ist es halt eben nicht emotional, sondern es ist eben nichts weiter als ein Panini-Album.
Oder Uno. Plus zwei. Und dann plus vier.
Genau. Aber trotzdem, also ich finde diese Ausgabe von Raw, das ist übrigens Ausgabe 461, ich sag nochmal, 25. März 2002, die kann man sich gut anschauen. Also die macht durchaus Spaß und ist, wie ich finde, sehr schnell und kurzweilig. Ja. Also da passiert eigentlich immer irgendwas und dadurch hast du einen echt schnellen Flow plus dann eben den Main-Event, der einfach an Drama nicht zu überbieten ist. Ich finde es eine unterhaltsame Show. Ist jetzt keine herausragende Raw-Episode, dafür fehlt das wirklich gute Wrestling, aber es ist trotzdem eine geschichtsträchtige Episode und ich glaube, damit kann man es abschließen, oder?
Ja, und du hast vor allen Dingen wieder gemerkt, wie angenehm es ist, wenn Raw nur ohne Werbung 1,5 Stunden geht. das ist korrekt, einfach jedes Mal, wenn wir das machen, das ist so, oh, das ist so angenehm.
Ja, das ist richtig. Ja, das war auf jeden Fall die Geschichte des ersten Drafts und der ersten Brand Extension. Ich hoffe, ihr hattet dabei ein bisschen Spaß. In den kommenden Tagen bzw. Wochen oder in dieser Woche werden wir dann noch auf den aktuellen Draft eingehen. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Schaut bei Patreon, bei Steady vorbei. Mehr Werbung mache ich jetzt nicht. Ich glaube, das habe ich schon eingangs genug getan. Und David, möchtest du noch was sagen?
Ich möchte einen Headlock-Draft haben. Ich möchte wissen, wer Pick Nummer 1 ist. Den 11, den sie
öffnen. Headlock-Draft, liebe. Genau. Ich dachte, ich bin dann der die Picks macht.
Ach so. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken. Ranking.
Genau. Nein. Wenn ihr den Quatsch mitmachen wollt, weil ihr David gerade vorschlägt, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns darauf, auch wenn ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbeischaut und da einen Daumen oder ein Abo dalasst. Da sage ich dann auch immer Dankeschön dafür. Aber an der Stelle sage ich dann auch Dankeschön, nämlich fürs Zuhören, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Draft-Podcast. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
You are
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.